Liebe Gemeinde, Titel der heutigen Predigt lautet Glaube auf der Probe. Glaube auf der Probe. Unser Glaube steht ständig auf der Probe. Da sind die Zweifel, die einem nagen. Kann man das alles so für voll nehmen, was hier drin steht? Ja, so eins zu eins. Da haben wir manchmal Zweifel. Oder wir hören von schlechten Nachrichten. Ist ja gerade eine schlechte Nachricht nach der anderen, ja. Der Coronavirus kommt nicht unter Kontrolle. Schlechte Nachrichten fechten vielleicht unseren Glauben an. Und vielleicht am schlimmsten die persönlichen Krisen, wenn es richtig kracht im eigenen Leben. Vielleicht durch eine schwere Diagnose, die der Arzt stellt. Beziehungsprobleme, die einen Kraft kosten. All das zeigt oder macht uns deutlich, unser Glaube steht ständig auf der Probe. Gut so ist das. Das ist gut, dass dein Glaube ständig auf der Probe steht, denn ansonsten besteht die Gefahr, dass er erstarrt. Erstarrt zur religiösen Selbstsicherheit. Wir würden dann denken, ich habe immer recht, ja, ich habe hier meine Dogmen und das, was ich glaube, und das ist richtig und du liegst falsch, ich weiß alles schon besser. Und das führt schnell zu einer Gesetzlichkeit. Die Pharisäer im Neuen Testament, die waren solche, die in ihrer religiösen Selbstsicherheit erstarrt sind. Ja, die waren nicht mehr bereit zu lernen. Die haben sich nichts mehr sagen lassen, selbst als Gott selbst vor ihnen stand. Das ist kein lebendiger Glaube, sondern ein lebendiger Glaube ist immer angefochten, weil er eben nicht auf sich selbst gründet, sondern abhängig ist von Gott. Ein lebendiger Glaube will ständig lernen. Das heißt auch, er stellt sich selber in Frage, ist nicht arrogant und selbstsicher, sondern er fragt immer wieder Gott, was ist richtig? Was ist richtig zu glauben? Woran soll ich festhalten? Was soll ich loslassen? Und deswegen wird lebendiger Glaube immer wieder auf die Probe gestellt, muss auf die Probe gestellt werden. Wir lesen heute von einer Glaubensprobe, wo Jesus den Glauben seiner Jünger auf die Probe stellt. Ich lese euch den Text vor, der steht in Johannes 6, die Verse 5 bis 15. Johannes 6, die Verse 5 bis 15. Da lesen wir folgende Geschichte. Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Er wandte sich an Philippus. Wo können wir Brot kaufen, damit alle diese Leute zu essen bekommen? Das sagte er, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete, 200 Silberstücke wären nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch nur einen Brocken abbekommt. Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon bei so einer Menschenmenge? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es gab viel Gras an dem Ort, sie setzten sich, ungefähr 5000 Männer waren da. Jesus nahm die Brote, sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie an die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe und alle hatten reichlich zu essen. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die Brotreste auf, damit nichts verdirbt. Sie taten es und füllten 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Jesus stellt hier den Glauben seiner Jünger auf die Probe. In Vers 6 lesen wir, also er fragt den Philippus, wie können wir denn diese ganzen Leute satt kriegen? Und es heißt dann in Vers 6, Das sagte Jesus, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste schon, was er tun würde. Also Jesus stellt seine Jünger auf die Probe. Er treibt kein Spiel, ja, dass er sich über sie lustig machen will oder ihnen zeigen möchte, wie unfähig sie sind oder so, sondern er fordert ihren Glauben bewusst heraus. Denn nur so bleibt er lebendig. Nur wenn wir immer wieder Herausforderungen haben, dann bleibt unser Glaube lebendig. Ist ganz ähnlich wie ein Muskel. Wenn er gefordert wird, dann bleibt er stark. Aber wenn er nicht gefordert wird, dann wird er immer schwächer. Darum können wir sagen, danke Jesus, dass du unseren Glauben immer wieder auf die Probe stellst. Es ist nicht schön, in dem Moment, wo man drinsteht in dieser Glaubensprobe, ist es unangenehm, aber an sich ist es gut. Und so lesen wir hier von einer Glaubensprobe. Das Problem schien unlösbar zu sein, ein unlösbares Problem. Unser Text berichtet von 5000 Männern, ist die jüdische Sichtweise, die eben nur die Männer zählt. Wir müssen davon ausgehen, dass auch Frauen und Kinder mit dabei waren. Also mal Minimum 10.000 Leute. Ja, krieg mal 10.000 Leute satt. Das ist eine schier unlösbare Aufgabe. Aber Jesus führt uns in unlösbare Situationen. Eben, damit Vertrauen entstehen kann. Gottvertrauen kannst du dir nicht kaufen. Du kannst nicht in den Supermarkt gehen und sagen, hier 100 Euro, ich will Gottvertrauen haben. Sondern Gottvertrauen kann nur wachsen. Und Gottvertrauen wächst in schwierigen Situationen. Wenn du erlebst, ich bin am Ende, nichts läuft mehr, aber du spürst, Gott steht trotzdem an meiner Seite. Aus dieser Erfahrung wächst Gottvertrauen. Woher weißt du, dass Jesus Stürme stillt? Ja, woher weißt du das, wenn du niemals in einem Sturm warst? Woher weißt du, dass Jesus heilt, wenn du niemals krank warst? Woher weißt du, dass Jesus tröstet, wenn du niemals traurig warst? Die Bibel sagt, Jesus ist der wunderbare Ratgeber, steht da. Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Aber das ist doch nur Theorie, solange du keinen Rat brauchst. Solange du nie mit deiner Weisheit, mit deinem Latein am Ende bist, solange brauchst du keinen Rat und du kannst auch Jesus nicht als wunderbaren Ratgeber erfahren. Darum führt uns Jesus immer wieder vor diese unlösbaren Situationen, wo nur noch ein Wunder hilft. Warum? Damit wir Vertrauen lernen. Das Problem schien unlösbar. Und die Mittel waren ungenügend. Wir lesen in Vers 8. Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon bei so einer Menschenmenge? Andreas hat völlig recht. Was ist das? 5 Brote, was steht hier? 5 Brote, 2 Fische bei, wir haben gesagt, 10.000 Menschen. Das reicht vorn und hinten nicht. Das reicht für eine Person, für einen kleinen Jungen. Das war sein Pausenbrot. Was ist das für 10.000 Leute? Antwort, es ist gar nichts. Nix. Es ist ein Pausenbrot eines kleinen Jungen. Damit machst du nicht 10.000 Leute satt. Doch der kleine Junge gab Jesus das Wenige, was er hatte. Und das ist ein Schlüssel. Also wenn ihr euch heute Morgen nur eine Sache merken könnt, dann merkt euch doch das hier. In unserer Hand bewirken 5 Brote so gut wie gar nichts. Doch Jesus macht damit 10.000 Leute satt. Wir sehen also, es ist nicht wichtig, ob es viel oder wenig ist. Es ist wichtig, in welcher Hand sich dieses Wenige befindet. In der Hand des kleinen Jungen ist es ein Pausenbrot, aber in der Hand Jesu ist es genug, um 10.000 Leute satt zu kriegen. Das lehrt uns, dass wir das geben, was wir haben, egal wie wenig es ist. Ja, aber wir müssen es aus unserer Hand herausgeben in Jesu Hand. Wir sollen es in seine Hände legen. Also gib Jesus dein Pausenbrot, das Wenige, was du hast, und dann wird er etwas daraus machen. Das Problem schien unlösbar, die Mittel waren ungenügend, doch Jesus wirkte Unglaubliches. Wir lesen in Vers 11, Jesus nahm die Brote, sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie an die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe und alle hatten reichlich zu essen. Alle wurden satt. Es blieb sogar noch etwas übrig. Sie hatten in Überfluss. Also es sind keine Grenzen gesetzt für das, was Jesus tun kann. Aus wenig macht Jesus viel. Vertraut also nicht auf euch selbst, auf eure eigene Kraft oder werdet nicht entmutigt durch das Wenige, was ihr habt, sondern gebt, was ihr habt und ihr werdet erleben, Jesus macht aus diesem Wenigen viel. Er macht daraus Wunder. Oft haben wir so wenig, ganz egal, wo wir hingucken, überall sehen wir dieses Prinzip. Wir haben oft so wenig. Zum Beispiel, wenn wir unseren Mitmenschen vom Glauben erzählen wollen. Da sitzt der Unglaube so bombenfest in deren Köpfen. Es scheint absolut unmöglich. Und dann haben wir den Missionsauftrag, dass wir zu Jünger machen sollen, alle Völker, auch unsere Mitmenschen hier in Deutschland. Und das Problem oder diese Aufgabe scheint unlösbar. Es gibt 1000 Gründe, die man sich sagen könnte, warum das niemals klappen kann. Denen geht's viel zu gut. Die sind so wissenschaftlich gepolt, die wollen sowieso nichts von Gott wissen. Aber die Speisung der 5000 lehrt uns, gib Jesus das, was du hast. Komme zum Beispiel mit deinen Freunden ins Gespräch. Lade sie ein mit deinen Worten, so hilflos die auch sein mögen. Erzähl aus deinem Leben, so schwach dieses Zeugnis auch sein mag. Lade sie ein, ganz egal, wie klein deine Überzeugungskraft ist. Gib es in Jesu Hände und du wirst merken, er macht daraus ein Wunder. Also ich kann sagen, der Mann, der mich zum Glauben geführt hat, das war der Mike, Amerikaner, ich war Austauschjahr in Amerika und dieser Mike, das war kein beeindruckender Christ, wenn ich das jetzt mal so aus heutiger Sicht sehe. Das war also Gemeinde unterer Durchschnitt, kann man sagen. Vor allem, wenn man so mal sah, was in seinem Leben alles für Baustellen war. Die Ehe, das war alles so mehr schlecht als recht. Er hatte mit Depressionen zu kämpfen. Also das war kein siegreicher Christ, der alles richtig und gut machte. Trotzdem muss ich hier immer stocken, wenn ich von ihm erzähle. Warum? Weil er das Wenige gegeben hat, weil er mir erzählt hat von Jesus, weil er mir gesagt hat, hier findest du Nahrung. Und es war vielleicht erbärmlich, dieses Zeugnis, aber er hat es gegeben und Jesus hat daraus etwas gemacht. Oft haben wir wenig, aber aus wenigen macht Gott viel. Wir können das auch auf andere Bereiche übertragen. Da wird man zum Beispiel von seinem Chef gemobbt. Und dieses Problem ragt vor allem auf, wie ein Berg. Man ist total erschlagen von dieser Situation. Das Problem scheint unlösbar. Man guckt auf seine eigene Kraft und sagt, ich bin doch hier nur ein einfacher Angestellter. Der hustet mich doch weg, wenn ich da irgendwas mache. Meine Mittel sind ungenügend. Aber als Jünger Jesu weiß ich, es ist zu früh, um aufzugeben. Sondern ich kann Jesus das geben, was ich habe. Ich kann das tun, was ich tun kann und vertrauen darauf, dass Jesus daraus etwas macht. Ich spreche vielleicht den Betriebsrat an, ich suche mir Hilfe von Freunden, seelische Unterstützung und ich wage es vielleicht, meinen Chef mal zu konfrontieren. So wenig das ist, so schwach das ist, aber ich übergebe es Jesus, tue das Wenige und Jesus macht etwas daraus. Aus wenig macht er viel. Jesus wirkt Wunder über Wunder. Ich könnte noch unzählige Beispiele erzählen und es versetzt mich in Euphorie, darüber nachzudenken. Und doch bei aller Euphorie müssen wir sagen, die Glaubensprobe in unserer Geschichte, sie lief schief. Das heißt, sie verfehlte ihr Ziel. Wir lesen das in Vers 15. Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Da merken wir, hören wir schon raus, Jesus war nicht zufrieden, wie das gelaufen ist. Ja, er wollte eigentlich etwas anderes. Er hat, man kann sagen, das Experiment abgebrochen. Er hat sich zurückgezogen. Warum? Klingt doch nicht falsch, wenn sie ihn als König erheben wollten. Was ist daran falsch? Es war die Einstellung der Leute. Die Menschen sahen das Brot, aber sie sahen nicht Jesus. Für sie war Jesus ein Problemlöser, ein Mittel zum Zweck. Sie hatten Hunger und Jesus stillte diesen Hunger. Und da waren sie begeistert und sagten, oh, wenn er das kann, dann kann er ja auch meine anderen Probleme lösen. Ja, wir machen dich zum König, solange du das tust, was wir wollen, solange du unsere Wünsche erfüllst. Also hinter ihrer Einstellung steckte nicht eine Liebe zu Jesus oder ein Interesse daran, zu Gott zu kommen, sondern es ging einfach um die Befriedigung der eigenen Wünsche. So fern liegt uns diese Einstellung nicht, leider nicht. Auch als Christen kommen wir immer wieder schnell dazu, dass Jesus zu einem Mittel wird, zu einem Mittel, um unseren Zweck zu erfüllen. Ja, dann rattern wir Gebetsanliegen runter, sind böse, wenn das nicht so funktioniert, wie wir ihm das diktiert haben. Und er wird zu einem Mittel zum Zweck. Doch darum geht's nicht, dass Jesus unsere Gebetsanliegen bearbeitet. Ein paar Verse weiter nach unserer Geschichte in diesem gleichen Kapitel, da sagt uns Jesus, worum es eigentlich geht. In Vers 35, den lese ich euch mal vor. Da sagt Jesus, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Jesus geht es nicht um Brot aus Mehl und Wasser. Das wäre auch viel zu banal. Wenn man jetzt hier mal die Geschichte sieht, gut, dann kriegen die Leute halt kein Abendbrot essen. Gehen sie hungrig nach Hause, können sie morgen dicke frühstücken und dann ist alles wieder gut. Also so groß ist das Problem ja nun auch nicht gewesen. Das wäre viel zu banal. Es geht um was anderes, sondern Jesus will mit dem Brotwunder uns etwas zeigen. Es ist ein Gleichnis. Brot ist ein Grundnahrungsmittel, besonders für die Leute damals. Durch das Brot führen wir uns Energie zu für unseren Körper, damit er funktioniert. Jesus sagt nun, wie der Körper Brot braucht, um zu funktionieren, um Energie und Kraft zu haben, so braucht deine Seele mich. Wie dein Körper Brot, also Kohlenhydrate braucht, um zu funktionieren, so braucht deine Seele Jesus. Wir stopfen uns mit so vielem voll, essen seelisches Junkfood und merken aber doch, dass uns das alles nicht sättigt. Und Jesus sagt, ich will zum Grundnahrungsmittel deiner Seele werden. Ich möchte dich wirklich satt machen. Darum geht es in diesem Wunder und um das, was Jesus möchte. Dass wir von ihm uns nähren, dass er das Brot unseres Lebens wird. Dafür müssen wir allerdings unsere Fragestellung, mit der wir zu ihm kommen, vollkommen ändern. Wir kommen zu häufig mit der Frage, Jesus, was tust du für mich? Richtig wäre die Frage, Jesus, wer bist du? Die falsche Frage lautet, was tust du für mich? Damit reduzieren wir Jesus auf eine Funktion. Ja, wir sagen im Prinzip, du bist mir ganz egal, was du denkst, was du fühlst, wie es dir geht. Das interessiert mich nicht. Es interessiert mich mein Problem und dass du es löst. Vielleicht so, wie wir einen Sachbearbeiter auf dem Amt sehen. Ich möchte meinen Personalausweis verlängern und dann habe ich gewisse Ansprüche daran. Ich möchte nicht in einer langen Schlange stehen, ich möchte, dass es schnell geht, ich möchte, dass die Sachbearbeiterin das zackig macht, dass sie wenig Gebühren verlangt. Aber wie es ihr, also der Sachbearbeiterin als Person geht, interessiert mich überhaupt nicht. Ist mir völlig egal, Hauptsache ich kriege meinen Personalausweis schnell verlängert. Schnell sehen wir Jesus so in dieser Kategorie, als Sachbearbeiter unser Gebetsanliegen. Dann rattern wir runter, was wir haben wollen und ärgern uns, dass es nicht schnell genug passiert. Ganz ähnlich wie die Leute damals, die gesagt haben, werde unser König und damit in Wirklichkeit meinten, löse unsere Probleme. Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage wäre, Jesus, wer bist du? Wir kommen zu Jesus mit der Frage, wer bist du? Ich will dich kennenlernen, verstehen, wie du denkst, warum du Dinge machst und andere Dinge nicht, warum du uns manches aushalten lässt und manches löst. Ich möchte hören, was du sagst, wie du mich lehrst, wie du mich führst. Das interessiert mich. Ich möchte schauen, wie du die Dinge angehst, was du machst, was du in ähnlichen Situationen getan hast und davon lernen. Mit dieser Einstellung gehen wir ins Gebet. Dann ist Jesus nicht mehr Problemlöser, nicht mehr Sachbearbeiter, sondern dann ist er Brot meines Lebens. Dann lerne ich von ihm, dann bin ich ihm nahe, dann komme ich zu ihm und dann kann er meine Seele sättigen. Bernhard von Clairvaux, ein Mönch aus dem Mittelalter, hat einmal gesagt, Jesus, du bist die Freude meines Herzens. Von dem Besten, was die Welt mir zu bieten hat, kehre ich hungrig zu dir zurück. Bernhard von Clairvaux hat es ausprobiert. Er hat ausprobiert, seinen Hunger in der Welt zu stillen. Und er hat die Erfahrung gemacht, die jeder auf lange Sicht in der Welt machen wird, nämlich sie macht mich nicht satt. Er war ein Adliger, hatte also Geld, konnte alles machen, Partys, Drogen, was sie damals hatten, weiß ich nicht. Aber er konnte auf jeden Fall, auf Deutsch gesagt, die Sau rauslassen. Aber er hat gemerkt, das füllt mich alles nicht aus. Das stillt meinen Hunger nicht. Und so hat er gesagt, ich komme hungrig, Jesus, zu dir zurück. Ich habe geguckt, was es in der Welt alles gibt und gemerkt, es macht mich nicht satt. Er hat seinen Hunger dann bei Jesus gestillt, kam also nicht zu ihm mit der Frage, was tust du für mich, sondern wer bist du? Und so ist Jesus zu ihm, für ihn das Brot des Lebens geworden. Glaubensprobe, so hieß der Titel unserer Predigt. Unser Glaube steht immer wieder auf der Probe. Und wir sollten uns einmal sagen, auch wenn das unangenehm ist, in dem Moment, wo wir drinstehen in der Glaubensprobe, es ist an sich gut. Glaube bleibt nur lebendig, wenn er immer wieder auch auf der Probe steht. Ansonsten würden wir erstarren zur religiösen Selbstsicherheit, zu Pharisäern werden, die nicht mehr Gott vertrauen, sondern nur noch ihre Wahrheiten hochhalten und sich für etwas Besseres halten. Darum stellt Jesus unseren Glauben immer wieder auf die Probe. Er selbst tut es. Und das kann uns Mut geben. Wir brauchen den Mut nicht verlieren, denn Jesus weiß, was er tut. Er tut es, um deinen Glauben lebendig zu halten. Er will unser Bestes. Glaubensproben lassen uns reifen. In diesen Glaubensproben geht es immer darum, dass ihr gebt, was ihr habt. Ja, wie der kleine Junge und Andreas, die mit diesem Pausenbrot zu Jesus kamen und gesagt haben, es reicht nicht aus, wissen wir selber, aber du kannst daraus etwas machen. Das ist für uns ein Schlüssel, dass wir das Wenige, was wir haben, geben und darauf vertrauen, dass Jesus etwas daraus macht. Wir kommen zu Jesus nicht mit dem primären Ziel, dass er unsere Probleme löst, sondern dass wir ihn näher kennenlernen. Wir suchen nicht nur Problemlösungen, sondern wir suchen vor allem Jesus. Es geht darum, ihn zu erkennen. Die vielen Proben, auf die unser Glaube gestellt wird, haben letztendlich immer diesen einen Sinn, immer dieses eine Ziel. Nämlich, dass wir erfahren, was Jesus gesagt hat. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Und wer sich an mich hält, der wird keinen Durst mehr haben. Amen. Jesus ist das Brot des Lebens. Er möchte unsere Seele nähren, sättigen. Und um uns das zu verdeutlichen, hat er das Abendmahl eingesetzt. Das Abendmahl ist ein Symbol. Es ist nicht, dass wenn wir hier das Brot essen, dass dann irgendwas Magisches passiert. Aber Jesus hat gesagt, dieses Zeichen sollt ihr unter euch durchführen, das Abendmahl sollt ihr feiern. Und dann werde ich mit meinem Geist das bestätigen, damit ihr sozusagen einen Anhaltspunkt, etwas Greifbares habt, dass ich eure Seele sättige, dass ich euch ganz nahe bin. Darauf dürfen wir vertrauen, dass im Abendmahl Jesus durch seinen Geist gegenwärtig ist. Wir wollen das Abendmahl nun feiern und singen zur Einleitung ein Lied.